Ja, vielen Dank, Alexander. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe jetzt die Freude, wie gesagt, Ihnen ein Beispiel vorzustellen, wie man das, was wir eben bei Frau Kaltwasser schon gehört haben, übersetzen kann, übertragen kann auf das Hochschulwesen. Und die erste Frage, die natürlich, wenn wir uns mit Stress im Hochschulwesen beschäftigen oder Stressbewältigung ist, haben Studierende Stress? Wenn wir nämlich Leute fragen, ich bin ja nun nebenbei auch das, was man im Volksmund einen Glücksforscher nennt, was immer das eigentlich ist, wenn wir Menschen fragen, wo wart ihr oder wann wart ihr im Leben eigentlich am glücklichsten, dann hört man bei Akademikern sehr häufig retrospektiv die Studierendenzeit oder wir durften noch sagen Studentenzeit, heute heißt das Studierendenzeit. Also die Studierendenzeit war eigentlich die schönste Zeit meines Lebens. Das heißt, möglicherweise würden Sie auf die Frage, ob Ihr Studium stressig war, sagen, naja, bis auf die Prüfungszeiten eigentlich nicht so, war eigentlich schön. Das hat sich geändert. Also der Titel Meditation im Bildungswesen, Stress bei Studierenden und Ansätze zur Bewältigung. Und einen Untertitel habe ich Ihnen noch mitgebracht, weil ich die Chance heute nutzen möchte, einen Begriff noch zumindest zu nennen, weil ich glaube, dass er wichtig ist, zumindest ihn historisch einmal in dem Kontext zu nennen, nämlich die sogenannte Mind-Body-Medizin, Stressreduktion mithilfe der Mind-Body-Medizin. Ich will den Begriff zumindest nennen an dieser Stelle und ganz kurz nur mit zwei Sätzen erklären. Sie werden sehen, ist das Gleiche, nur mit anderen Namen, hat historische Wurzeln. Also, Frage 1, haben Studierende Stress? Die Antwort könnte ich natürlich jetzt einfach sagen, ja, aber als Wissenschaftler schauen wir denn schon nochmal nach. Das haben wir gemacht, von 2007 bis 2010 haben wir an unserer eigenen Hochschule, liegt ja nah, die Studierenden befragt, wir haben einen sehr hohen Rücklauf, wir haben dadurch repräsentative Daten gewonnen und können sagen, Studierende haben Stress. Das ist die dazugehörige Publikation, ganz aktuell in dem Referenzjournal für Prävention und Gesundheitsförderung in Deutschland im Springer Verlag erschienen. Gesundheit von Studierenden im Bologna-Prozess, Untersuchungen zu Gesundheitsverhalten, Stress und Wohlbefinden zeigen Handlungsbedarf. Klingt jetzt ein bisschen, wie soll man sagen, naja, klar, weiß ich wohl, aber Sie werden gleich sehen, das ist doch relativ dramatisch, je nachdem, ob das Glas halb voll oder halb leer sein soll, was wir da berichten. Ich zeige Ihnen dazu jetzt eine einzige Abbildung. Es wird schwer zu sehen sein für die Prozentzahlen. Ich übersetze es Ihnen aber, wie das so schön ist in der Wissenschaft. Wir können mit Säulendiagrammen das bebildern. Hier unten sehen Sie nämlich ein solches Säulendiagramm. Das ist die sogenannte Perceived Stress Scale. Das ist so die weltweit etablierte Skala, eine derer, mit der man Stress und Stresswahrnehmung misst. Und demnach haben etwa 50% der Studierenden repräsentativ an unserer Hochschule Klagen über überdurchschnittlichen Stress. Jetzt könnten wir lange gemeinsam darüber diskutieren, was ist eigentlich überdurchschnittlicher Stress. Das möchte ich jetzt nicht tun, weil das tatsächlich den Rahmen sprengen würde, aber glauben Sie mir, die haben Stress. Wir haben Stresswarnsignale gemessen, verschiedene Dinge gemessen und stellen fest, ja, die haben mitunter, und zwar nicht nur in den Prüfungszeiten, das kannten wir aus unserer Studierendenzeit sicher auch, sondern die haben sozusagen gemittelt über die gesamte Zeit Stress. Das hat auch was mit Bologna, für diejenigen, die sich erinnern können, da hat es was gegeben im Hochschulraum in Europa. Heute machen alle Bachelor- und Masterabschlüsse. Das ist so ähnlich wie mit diesem G8 im Bildungswesen. Also enorm verdichtete Studienzeiten, Lehrpläne, Prüfungszeiten und ich sehe das an unseren eigenen Studierenden. Ich weiß nicht, ob ich Lust hätte, das nochmal zu studieren. Gut, Studierende haben Stress, können wir festhalten. In welchem Kontext findet das statt? Wir haben schon gehört, in der Schule. Aktuell etwa 70% der Grundschüler in Deutschland, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, der Grundschüler, der ganz Kleinen, genau anders als Gerhard Hüther sozusagen mit Recht fordert, 70% der Grundschüler in Deutschland haben Stress. Konzentrationsschwierigkeiten, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen berichten deren Eltern. Das ist eine repräsentative Umfrage der Deutschen Angestelltenkrankenkasse und von Forsa. Die wird jedes Jahr gemacht und die schlechte Nachricht, das nimmt jedes Jahr zu. Wir sind jetzt bei 70%. Wo soll das nach hinführen? Und auch unsere Erwachsenen, die Menschen in der Arbeitswelt beklagen das Gleiche. Sie kennen viele solche Studien, sie brauchen nur oder Umfragen, nur die Zeitung aufzuschlagen und sie stellen fest, und da möchte ich von Burnout gar nicht sprechen, das Thema ist in der Gesellschaft. Aber es betrifft auch die Studierenden und das gerade in einer Zeit, wo man noch denken müsste, das ist die schönste Zeit vielleicht oder eine der schönsten Zeiten des Lebens. Gut. Wenn wir also jetzt haben, Stress in der Gesellschaft und auch bei Studierenden, was liegt näher als Stressbewältigung oder Stressmanagement zu machen? Und jetzt will ich ganz kurz Ihnen erklären, und dann kommt der Begriff Mind-Body-Medizin, was das eigentlich formal ist. Praktisch haben Sie es gehört bei Vera Kaltwasser, wir machen etwas ganz Ähnliches, fast Identisches. Sie werden bei Ernst Fritz Schubert hören, wie man das übersetzen kann in ein Glückstraining. Es wird vieles Ihnen ähnlich erscheinen bei Nils Altner. Kurzum, ich will das sozusagen einen kurzen formalen Blick dazu bringen. Denn in einer Gesellschaft, wo man das Gefühl hat, alle Welt hat Burnout und fällt aus dem Hamsterrad raus und muss für 6 Wochen in die Klinik, und das ist dann auch real mitunter so, vergisst man, dass Stressmanagement oder die Fähigkeit, mit Stress umgehen zu können, etwas ist, was idealerweise dort stattfindet, wo wir noch nicht krank sind, da, wo wir in unserem Alltag sind, da, wo wir Stress haben, am Arbeitsplatz, in der Schule, vielleicht sogar schon in der Kita. Das heißt, Stressmanagement heißt, im täglichen Leben, dort, wo wir unseren Stress haben, mit Stress besser umgehen zu lernen, um nicht durch Wellness-Wochenende und später Burnout und ganz aussteigen, Sabbatical als letzte Flucht sozusagen aussteigen zu müssen. Stressbewältigung besteht, wie wir es eben schon bei Frau Kaltwasser gehört haben, und da können Sie angucken, wo in der Welt Sie wollen, welches Programm Sie wollen, welches Curriculum, das hat alles verschiedene Namen, wunderbar, aber es hat eigentlich immer die gleichen Zutaten. Wie eben schon gehört, und ich will sie Ihnen nur, um zu erklären, was auch wir gemacht haben, zeigen die 4 Zutaten. Und zwar gehört zu jedem Stressbewältigungsprogramm ein Vierklang, den man noch erweitern kann durch andere Dimensionen, aber das finden Sie im Grunde genommen in allen, in unterschiedlichen Dosierungen. Erstens Entspannung. Man könnte auch sagen innere Einkehr, innehalten. Achtsamkeit als formale Meditation oder Meditation. Das kann auch bedeuten, mitunter Musik zu hören zum Beispiel. Entspannende Musik. Also Sie finden irgendwas wie innere Einkehr, Entspannung. Sie finden etwas wie Bewegung. Das könnte sogar auch einfach Sport sein. Wir wissen heute, dass Sport wunderbar geeignet ist, um Stress abzubauen. Wir kennen auch relativ gut schon die molekularen Mechanismen. Kann aber auch ein übendes oder körperorientiertes Entspannungsverfahren sein, wie Qigong, wie wir eben gehört haben, Tai Chi oder Yoga zum Beispiel. Dann finden Sie sowas wie Ernährung, mitunter nur in Form dieser, was heißt nur, in Form von wenig Ernährung, nämlich die Rosinenübung, wie wir sie gehört haben. Ja, Sie haben essen eine Viertelstunde oder im Grunde genommen essen Sie nicht, sondern Sie erleben eine Rosine, eine Viertelstunde oder warum nicht eine halbe. Ernährung könnte aber auch ganz profan sein, stressreduzierende Kost. Auch da möchte ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen, aber Ernährung und Stress, da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang. Das hat auch was mit Achtsamkeit beim Essen und Genuss zu tun. Und dann gibt es die Säule, von der wir glauben, dass sie bedeutsam ist, gerade im Bildungswesen, nämlich wie gehe ich mit Stress eigentlich um? Wie reagiere ich auf automatische Autopilotphasen? Komme ich da raus? Wie mache ich das? Dazu gehört auch das, was wir positive Psychologie nennen, ja? Optimismus. Wie kann ich das Positive sehen, dabei das Negative nicht abschneiden, sondern es integrieren und schauen, ob es für mich am Ende eine bessere Bilanz gibt? Das ist sozusagen das Gerüst von Stressbewältigung, und Sie haben da drin Achtsamkeit praktisch, egal wo Sie schauen, entweder explizit, dann heißt es achtsamkeitsbasiert, Punkt, 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 oder aber es steckt implizit drin, indem Sie diese Dinge, die da genannt sind, möglichst achtsam tun sollen. Okay, jetzt ganz kurz, was ist Mind-Body-Medizin? Denn unser Programm, nicht unser, sondern das, was wir eingesetzt haben an der Hochschule, heißt Mind-Body-medizinische Stressreduktion. Mind-Body-Medizin heißt letztendlich nichts anderes als die Fähigkeit, die eigenen Selbsthilfepotenziale zu aktivieren. Und historisch gesehen gehört auch das achtsamkeitsbasierte Training zu der Mind-Body-Medizin. Also all diese Stressreduktionstechniken gehören historisch gesehen in den USA entwickelt, in den 70er, 80er Jahren. Und beim National Institutes of Health, also dem amerikanischen Gesundheitsministerium, so verankert. In dem Bereich Mind-Body-Medizin darunter finden Sie sozusagen formal diese Stressreduktions- und Stressmanagement-Programme. Und da kennen wir eben natürlich das eben schon gehörte achtsamkeitsbasierte Programm nach Jon Kabat-Zinn und entsprechenden Ableitungen, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Mindfulness-Based Relapse Prevention und die ganzen Formen. Es gibt auch dort ein Programm für die Universitäten, Mindfulness-Based Coping with University Life, MBCUL. Das kann man endlos fortführen, das haben wir auch gemacht. Sie sehen unten an der Abkürzung, die wir gewählt haben, ein bisschen ironisch mit einem kleinen Augenzwinkern haben wir das MBMSR genannt, nämlich das Mind-Body-medizinische Programm, was, ich werde es Ihnen gleich zeigen, sehr ähnlich ist, aber etwas expliziter auf die kognitive Verhaltensebene schaut und die Achtsamkeit etwas impliziter integriert, ansonsten sehr ähnlich. okay, unser Programm, was wir eingesetzt haben, so müsste ich es vielleicht richtigerweise sagen, an der Hochschule Coburg und was wir auch seit vielen Jahren schon in anderen Settings, auch in Firmen einsetzen und evaluieren, basiert auf dem Programm von Professor Herbert Benson an der Harvard Medical School. Das ist sozusagen das Originalprogramm, was den, heute würde man vielleicht etwas sagen, etwas unglücklichen Titel damals trug, das Buch The Wellness Book. Zu der Zeit der Titel revolutionär, würden wir heute sicherlich so nicht mehr sagen. Der Umgang im Untertitel ein Ratgeber, um die Gesundheit zu erhalten und mit Stress besser umzugehen. Und genau das steht da drin. Und wir haben das Programm übersetzt auf vielfachen Wunsch der Teilnehmer. Wir machen halt auch an der Hochschule Coburg als erste Hochschule in Deutschland in einem staatlichen Curriculum muss jeder Student der Gesundheitsförderung dieses Programm durchlaufen. Und dieses Skript sozusagen auf vielfachen Wunsch der Studierenden haben wir jetzt in einem Buch, was zum Ende des Jahres erscheint, herausgegeben und nochmal zentral der Mind-Body-Medizin inne wohnt eben die Idee der Selbsthilfe und selbst das Erweckens von Selbsthilfepotenzial. Okay, jetzt stelle ich Ihnen vor, was wir mit diesem Programm gemacht haben und was wir gemessen haben. Erstmal der Ablauf, ganz ähnlich wie das achtsamkeitsbasierte Programm, das entweder 8 oder 10 Module hat, also sprich, wenn man es klassischerweise im Gruppenformat durchläuft, jede Woche trifft man sich einmal. Hier auch, wir haben das für die Studierenden etwas adaptiert, man trifft sich 8-mal, also über 8 Wochen, jeweils für 2 Stunden, kommt noch eine Pause dazu, also 135 Minuten sind es genau. Ein Gruppenformat und CBT soll andeuten, dass es eine kognitive Verhaltensintervention ist oder ein kognitives Verhaltenstraining. Und die Zielgruppe, und das ist der Unterschied vielleicht an der Stelle zur Achtsamkeit oder zum achtsamkeitsbasierten Programm, so möchte ich das sagen, die MBSR und MBCT-Programme in der Medizin sind durch die Studienlage, die gerade im Bereich der Depressionsrückfallverhinderung durchaus auch im Bereich Angst, mit ein bisschen Abstrichen im Bereich Schmerz und der Suchtrückfallprävention. Diese Programme sind relativ gut evaluiert und deswegen kommen sie zunehmend auch im klinischen Sektor zum Einsatz. Die Mind-Body, wenn Sie so wollen, etwas stärker auf die kognitiven Aspekte achtenden Programme, kommen eher ambulant in Schulen zum Beispiel im Einsatz oder in der Medizin im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung. Deswegen ist dieses Programm auch von den Krankenkassen in Deutschland im Rahmen der Primärprävention anerkannt. Also unsere Zielgruppe sind nicht die Kranken, sondern die Gesunden oder die Gestressten. Und das sind dann eben, wie wir gehört haben, eingangs die Studierenden. Deswegen bot es sich an, das zu tun. Wir machen das seit 8 Jahren und haben sozusagen im Curriculum für alle unsere Studierenden verankert, dass sie das machen müssen, ob sie wollen oder nicht. Sie wollen in der Regel und hinterher sieht man dann eben auch, und das ist das Schönste, was man eigentlich erreichen kann, dass meine Kollegen, Dozenten, Professoren kommen und sagen, ah, ich stelle wieder fest, der Kurs läuft wieder. Die Studierenden sind irgendwie viel aufmerksamer und viel wacher. Also das ist für mich natürlich im Grunde genommen viel schöner, als das zu messen, aber messen müssen wir schon auch. Wir haben bisher evaluiert bei über 500 Studierenden etwa 30% Abnahme von Stresswarnsignalen, Stresssymptomen. Das ist aber nicht kontrolliert. Jetzt haben wir gesagt, wollen wir es genau wissen. Mit externem Monitoring an der Charité haben wir randomisiert, kontrolliert, mit Kontrollgruppe gearbeitet und gesagt, eine Gruppe macht den Kurs, beziehungsweise genau genommen 2 machen den Kurs, 2 machen den nicht. Und das ist sozusagen zugelost, sowohl die Kurszugehörigkeit für jeden Einzelnen und auch die Frage, welche Gruppe macht was. Und haben es dann ausgewertet. Übrigens, das, was wir da machen, sehr ähnlich zu dem, was Ernst-Fritz Schubert macht zum Thema Schulfachglück, wird von unseren Studierenden oft beschrieben als Stärken. Und deswegen spreche ich manchmal in Anführungszeichen auch von diesem Programm als dem Hochschulfachglück. Aber das nur unter uns, das nutze ich natürlich nicht offiziell. So, was haben wir also jetzt gemacht? Wir haben, oder vielleicht noch einen Satz vorneweg, es ist manchmal viel leichter mit Kranken zu arbeiten und zu messen, weil sie kriegen starke Effekte, wenn sie was machen, was vernünftig ist und funktioniert. Mit Gesunden zu messen, dass sie noch gesünder werden, ist durchaus eine Herausforderung, der wir uns gestellt haben, wie Sie gleich sehen werden, durchaus mit Erfolg. Aber wir sind uns durchaus bewusst, dass das auch schwierig ist und dass man auch nicht unbedingt erwarten kann, dass da jetzt weltbewegende, wahnsinnig tolle Effekte rauskommen, wo wir alle rausgehen und sagen, super, wir müssen nur noch in der Schule Achtsamkeit machen. Also es ist eine Herausforderung und wir arbeiten weiter daran, besser zu werden. Gut, Longitudinal haben wir das angesetzt. RCT steht für eben randomisiert kontrolliert. Longitudinal heißt vor dem Kurs, nach dem Kurs und nach 6 Monaten. Durchgeführt 2010, 2011, jetzt ganz aktuell angenommen zur Publikation in der Zeitschrift Forschende Komplementärmedizin. Unter dem Titel Stress Management and Mind Body Medicine, a Randomized Control Longitudinal Evaluation of Students' Health and Effects of a Behavioral Group Intervention at a Middle-sized German University. So übersetzt man dann den einfachen Titel Stressbewältigung bei Studierenden auf wissenschaftlich. Aber das steckt schon auch da drin, was da im Titel steht. So, das ist ein sogenanntes Flowchart. Das bringt Ihnen jetzt wahrscheinlich herzlich wenig, weil es viel zu klein ist. Es heißt aber nur, wir haben eine Gruppe gehabt von 43 Studierenden. Jetzt könnten Sie sagen, ach, so wenig. Sie werden gleich sehen, für die Statistik reicht es erstmal aus, aufgrund nämlich der Tatsache, dass wir nach der Randomisierung, also der Verteilung auf die Gruppen, erstaunlicherweise praktisch keine Ausfälle zu beobachten hatten. Das ist der Vorteil, wenn man an der Hochschule eng miteinander arbeitet. Das ist der Vorteil von Bologna übrigens. Wir haben bei allem Negativen wie die Studierenden einen sehr engen Kontakt zu unseren Studierenden. Kurzum, wir hatten, da müsste das sein, jawohl, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, wir hatten vorher, hinterher überhaupt keinen Dropout, dann nach 6 Monaten eine einzige Person, die nicht mehr teilgenommen hat bei der Befragung. Und wir haben nochmal 9 qualitative, nach Lege Artis Rounded Theory, qualitative Interviews gemacht, um wirklich zu hören, was ist dabei rausgekommen. Also kurzum die Aufteilung und sehr geringe Ausfallquoten. So, jetzt die Ergebnisse. Jetzt ist es wieder klein. Das ist natürlich, ich zeige Ihnen ähnlich, wie das Frau Kaltwasser gemacht hat, gleich die zentralen Ergebnisse nochmal in Zusammenfassung. Aber ich will einfach, dass Sie mir glauben, was wir auch dahinter ein bisschen gerechnet haben. Hier links stehen die ganzen Fragebögen, die wir benutzt haben, also Lebensqualität, der Kohärenzsinn, PSS ist eben diese Stresswahrnehmung, körperlicher und physischer Stress, psychischer Stress, und die verschiedenen Ebenen der Stresssymptome und Stresswarnsignale. Hier ist jetzt die Interventionsgruppe vorher, hinterher und nach 6 Monaten. Und da hinten ist die Statistik dazu. Überall, wo Stick ist, können Sie von sogenannten signifikanten Effekten, teilweise hochsignifikanten Effekten ausgehen. Wie gesagt, die zentralen Ergebnisse fasse ich gleich in den letzten beiden Bildern, und wir sind dann schon gleich am Ende angelangt, nochmal zusammen. Interessant vielleicht noch, man kann Effektstärken berechnen und kann schauen, sind das kleine oder große Effekte. Jetzt auf dem nächsten, oder ich blende jetzt ein grün, hier ist der Effekt der Interventionsgruppe vorher, hinterher. Was ich jetzt grün einfärbe, sind die Effekte der Interventionsgruppe hinterher im Vergleich zur Kontrollgruppe. Das muss ja auch eine Forderung sein, ob die Effekte auch wirklich auf die Intervention zurückgehen. Und hier jetzt grün eingefärbt, all die Bereiche, wo auch ein signifikanter Effekt gegenüber der Kontrollgruppe vorhanden ist. Und Sie sehen natürlich auch gleich dazu, das ist nicht bei allen Faktoren der Fall. Und so ist Wissenschaft. Ja? Was erfahren wir? Vorher, hinterher, bei der Interventionsgruppe alles super, aber auch bei der Kontrollgruppe ist vieles besser geworden. Es war eben nicht alles die Intervention offensichtlich, aber manches eben schon. Drum lohnt es sich eben tatsächlich auch diese Untersuchung zu machen. Sonst könnte man allzu schnell glauben, wer hat es gemacht? Der Schweizer sowieso und dann ich als Therapeut oder Trainer. Und manche stellt man fest, ist einfach Zufall gewesen. Okay, was sind die zentralen Ergebnisse? Die Lebensqualität hat sich verbessert. Jetzt könnten Sie sagen, oh, so langweilig, Lebensqualität. Naja, die hatten sonst halt nichts. Ja, die Studierenden, denen ging es nicht gut. Und was sollten wir sonst messen? Naja, die Lebensqualität hat sich verbessert, physisch und mental. Stress allgemein und die Stresswarnsignale, insbesondere die Art und Weise, wie Studierende auf Stressereignisse emotional reagiert haben. Und in den qualitativen Untersuchungen hat sich ebenfalls bestätigt, die Lebensqualität ist deutlich besser geworden. Und damit bin ich am Ende zusammengefasst. Ja, es gelingt durch so ein Programm, sowas zu erzeugen, wie gesünder im Stress zu bleiben oder gesund im Stress. Und genauso heißt das Programm jetzt beim Spitzenverband der Krankenkassen. Unter diesem Namen ist es jetzt anerkannt. Vielen Dank.